Fritz. Podcast.
Theresa Sickert. Trackback.
Wir haben heute natürlich wieder jede Menge spannende Themen für euch. Unter anderem geht es um das Recht auf Vergessenwerden, was also so viel bedeutet, dass Dinge in den Suchmaschinenergebnissen, die da über euch so drinstehen, auch wieder gelöscht werden können. Dann geht es außerdem noch um zwei Awards, den Bobs Award, ein Blogger Award der Deutschen Welle und auch den Deutschen Computerspielepreis. Die wollen wir uns mal ein bisschen genauer angucken, vor allen Dingen natürlich auch die Gewinner und ein bisschen hinter die Kulissen. Und dann werden wir uns auch noch mit dem Krautreporter beschäftigen. Das ist eine Journalismusplattform, die gerade versucht, sich Crowd zu funden und verspricht, ohne Werbung auszukommen und ganz besonders tolle Inhalte euch zu bieten. Ob das alles so ist, ob ihr das braucht, das klären wir alles in den nächsten 2 Stunden bei Trackback.
Fritz Trackback.
Selbst das Netz ist ja ohne Frage wirklich voll von guter Musik und wir versuchen euch bei Trackback jede Woche so ein paar wunderbare Songs aus dem Netz auch ins Radio zu holen. Und zwar genau solche Musik, die ihr euch kostenlos und legal aus dem Netz runterladen könnt, weil sie unter der Creative Commons oder auch kurz der CC-Lizenz veröffentlicht wird. Und da muss man echt sagen, manchmal bin ich da wirklich sehr überrascht, was sich da für Perlen finden und dass vor allen Dingen da noch kein Label einfach mal direkt zugegriffen hat und den Vertrag angeboten hat. Das ist zum Beispiel auch bei Quentin Hennepy der Fall. Der hat gerade mal 250 Facebook-Likes, treibt sich jetzt gerade also auf der Plattform Yamendo rum, wo es also auch CC-Musik gibt. Und das ist so super Musik, da müssen noch mehr Facebook-Likes dazukommen. Vielleicht winkt dann ja auch irgendwann ein Vertrag, solange es noch nicht so weit ist. Gibt's aber, das ist die gute Nachricht, eben diese Musik kostenlos im Netz und jetzt im Radio.
I take a breath, don't lose my time with falseness. Take it easy, don't waste my strength. I keep my mind out of those kinky ways. I keep the light in this strange game you play. Oh, 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 now I know who I wanna be. Straight on my feet, I can't keep my head up. I'm not perfect, but wisdom guide me up. Reach my aim with respect, that's it, I reject. You see, fuck their priest.
Wannabe von Quentin Hennepy. Das ist Netzmusik. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr mal in unser Blog zur Sendung schauen. Trackback.fritz.de, denn da gibt's immer alle Download-Links zu diesen Songs.
Fritz Trackback. Vom www. ins RADIO.
Bringen wir euch auch jede Woche ein paar Links, von denen wir denken, die sind ganz schön spannend, die solltet ihr euch auch mal angeschaut haben. Und mit dabei ist unser aller Freund Edward Snowden wieder mal. Dann außerdem die Ukraine und außerdem noch viele kleine süße Gimmicks oder halt auch nicht zur Europawahl.
keine Gimmicks, keine Katzen und keine verrückten Videos, nur Text und Fakten, Fakten, Fakten. Das mag vielleicht erstmal langweilig klingen, ist aber tatsächlich eine super Infoseite zur Europawahl. Schon jetzt und am Wahltag, dem 25. Mai, erfahrt ihr bei electionsnight2014.eu in kurzen Sätzen und in Form von Infografiken alles, was ihr zur Europawahl wissen müsst. Wusstet ihr zum Beispiel, dass in Europa nicht überall am 25. gewählt wird? Eine weitere Quelle, die euch über das Geschehen in der Welt informiert, ist Ukraine-Desk. Unter diesem Namen haben sich digitale Medienorganisationen wie Mashable, Dick, Mother Jones, Quartz, Breaking News Online und Vice News zusammengetan und berichten über die aktuellen Geschehnisse rund um die Krise in der Ukraine. Einen gemeinsamen Twitter-Account mit demselben Namen gibt es auch schon und es lohnt sich, ihm zu folgen. Gefolgt ist auch der Fakultätsrat der Universität Rostock und zwar der Empfehlung der Philosophischen Fakultät, Edward Snowden einen Ehrendoktortitel zu verleihen. Das berichtet das Blog Netzpolitik.org. Der Whistleblower habe für weltweite Aufklärung in Sachen geheimdienstliche Überwachung gesorgt und ist damit des Titels würdig. Edward Snowden möchte die Ehrung annehmen. Wann und wie die Zeremonie stattfinden kann, muss noch geklärt werden. Ein Zeichen für Freiheit hat die Uni Rostock damit allemal gesetzt. Wenn YouTube-Stars wie Gronkh und LeFloid mit den Blödelmännern Joko und Klaas aufeinandertreffen, dann ist wieder Webvideopreis. Am nächsten Samstag wird in Düsseldorf wieder der Award für die besten, lustigsten, informativsten und skurrilsten Videos aus dem Netz vergeben. Bis dahin könnt ihr euch auf der Seite des Webvideopreises die nominierten Videos anschauen und auch noch abstimmen. Dann seid ihr bestens informiert, was die Internet-Videomacher so drauf haben. Und das ist eine ganze Menge. Twitter führt die beste Funktion seit Bestehen ein, titelt, nein, witzelt das Digital Business Magazin T3N. Gemeint ist eine Funktion, mit der ihr nervige und überaktive Accounts, denen ihr folgt, stumm schalten könnt. Der gemutete Nutzer bekommt's nicht mit, weil ihr ihm immer noch folgt und der mit euch genauso interagieren kann wie vorher. Antworten, faven, retweeten. Ein guter Schritt in Richtung persönliche Twitter-Hygiene. Anfang des Jahres waren viele von euch süchtig. Süchtig nach dem Smartphone-Spiel Flappy Bird. Genau das war auch der Grund dafür, dass der vietnamesische Entwickler Nguyen Dong aus Sorge um die Gesundheit von Millionen Spielern Flappy Bird nach kurzer Zeit wieder aus den App-Stores nahm. Danach gab es viele Nachahmer. Doch das Original kommt zurück. Das US-amerikanische Online-Magazin The Verge berichtet, dass es ab August eine neue, weniger süchtig machende Multiplayer-Version des Spiels von Nguyen Dong geben wird.
Und die könnt ihr natürlich dann auch hoffentlich bald spielen. Erstmal könnt ihr euch den Artikel dazu durchlesen, da werdet ihr nämlich ein bisschen genauer informiert und alle anderen Link-Tipps, die euch Wayne Schlegel hier gerade vorgestellt hat, die findet ihr auch bei uns im Blog zur Sendung.
Spent in a dream, grew up in a city where you master your pain or you end up numb, no feeling. Becky is a young woman, heart full of earth, eyes full of mourning, spent without sleeping. Grew up in a city where it's hard to be heard and nothing really has much meaning. Pete had his heart broke once, he never fixed it. Sits there in his chest with his arms crossed through it. Becky had her heart broke twice, she won't risk it again. She don't wanna see her heart get ruined. And now she's on her way to wash up and take the orders for spaghetti at Giuseppe's, the cafe on the corner. She did the night shift too, a masseuse at the sauna. She's putting herself through uni, it's hard work. But will it be this way forever? These are lonely days. What if she could be the one that makes it better? He looks away, can't hold her gaze. But will it be this way forever? These are stressful times. What if he could be the one that gets her? She looks away, she's petrified. Now have you thought about retail? Yes, fine with me. Oh, and I can see here that you have a degree. Yes, says Pete, and international relations. Great, let's see if Primark has space for a placement. Becky clears up from the lunch rush, crushed by the blank eyes. Impolite customers frosting their damp fives into a palm. She thinks there ain't no harm in being civil, though, is there? He folds
sits down with a similar air of dejection. He walks out, heads in the direction of the cafe on the corner for a coffee and some headroom. This guy comes in, the first customer to close the door behind him. For that alone, she likes him. He sits at the table by the window, reading, half smiling. His hair's messy and his eyes are shining. Can't think what to say, he just stares blankly. Picks up his change, fiddles with his spoon. And as he leaves the cafe, he's consumed with force of her, wishing that he got up the guts to try and talk to her.
Will it be this way forever? These are lonely days. What if she could be the one that makes it better? He looks away, can't hold her gaze. And will it be this way forever? These are stressful times. What if he could be the one that gets her? She looks away, she's petrified.
It's Becky's mate's birthday, they're out for the night. Now Becky's mate is a nightmare type. She flirt with anyone, scream at the top of her voice. But it's her birthday, so Becky don't really have a choice. He sees her in the queue, he doesn't know what to do. She's more beautiful than he remembers. Then she says, all right. And he tries to say something funny, but stutters, and now he feels like a muppet.
Oh,
blush.
No, no.
Inside, it's the usual scene. They're dancing at the bar, waiting to get served. Becky's mate screaming about something absurd, and they're all fake laughing, even though nobody heard. So now he's hunting around the room, staring into every booth. The back of every head could be hers, it's no use. He stops by the bar, thinking, man, I'll never find her. And then he realizes that he's standing beside her. His eyes are as loud as the bass, and she can recognize something in his face. She scribbles down a number, lingering glance, and she lets herself think maybe this could be her chance.
But will it be this way forever? These are lonely days. What if she could be the one that makes it better? He looks away, can't hold her gaze. And will it be this way forever? These are stressful times. What if he could be the one that gets her? She looks away, she's petrified. Way forever, these are lonely days. What if she could be the one that makes it better? He looks away, can't hold her gaze. And will it be this way forever? These are stressful times. What if he could be the one that gets her? She looks away, she's petrified.
Das ist Musik von Big Data. Und wie ihr jetzt bei Trackback vielleicht denken könntet, es geht hier um große Datenbanken. Nein, es geht um Big Data mit D, Big Data sozusagen. So heißt nämlich das Label von Kate Tempest. Und Big Data heißt dann so viel ungefähr wie ziemlich groß und verdammt durchgeknallt. Und ich finde zwar, die Musik klingt nicht ganz so durchgeknallt, wie man vielleicht von diesem Titel her vermuten lassen darf, aber Big Data handelt Kate Tempest als das neue heiße Ding und ihr solltet die auf jeden Fall mal im Auge behalten. Meint zumindest das Label. Eben habt ihr sie gerade gehört mit Lonely Days. Wenn euch das also gefallen hat, dann geht doch mal ins Blog zur Sendung, denn da gibt's auch einen Link zu diesem Song, damit ihr euch den kostenlos runterladen könnt. Das Internet, das vergisst ja nichts. Ne, alte Partyfotos, die ihr vielleicht irgendwann mal ins Netz gestellt habt, die werdet ihr nie wieder los, denn auch Jahre später finden die sich noch in den Einträgen der Suchmaschinen wieder. So war das zumindest bislang. Am Dienstag aber hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass wir ein Recht auf Vergessenwerden haben. Also, dass auch Sachen aus dem Internetgedächtnis, also den Google-Suchergebnissen beispielsweise, auch wieder verschwinden. Fritz-Reporterin Liane Gruß weiß, warum eigentlich kaum jemand mit dem Recht auf Vergessenwerden gerechnet hatte.
Na, vor einem Jahr hatte ein Gutachter des Europäischen Gerichtshofs noch gesagt, dass unsere jetzige Datenschutzverordnung kein Recht auf Vergessenwerden enthält und Google nichts löschen muss. Das jetzige Urteil sieht anders aus. Wenn persönliche Einträge schon uralt und nicht mehr relevant sind, könnt ihr von Google die Löschung verlangen. Das ist auch in dem jetzigen Präzedenzfall so. Da ging es um einen Spanier, der vor mehr als 15 Jahren mal pleite war und dessen Haus gepfändet wurde. Und obwohl die Sache in alter Hut ist, gab es die Zeitungsartikel dazu immer noch bei Google zu finden. Also, damit sollt ihr geschützt werden, wenn vor Ewigkeiten irgendwann mal was Dummes im Netz gelandet ist, was euch heute das Leben zum Beispiel beim Arbeitgeber schwer machen könnte.
Das bedeutet jetzt aber nicht, dass Google irgendwelche alten Suchergebnisse einfach rausschmeißt und ihr euch keinen Kopf mehr um Internet altlassen machen braucht, denn Google ist nicht dafür verantwortlich, was andere ins Netz stellen oder dort auch teilen. Wenn ihr also in den Google-Suchergebnissen irgendwas findet, was ihr nicht mehr haben wollt da drin, was nicht mehr relevant ist, was veraltet ist, dann müsst ihr einfach mal Google anhauen, um das zu ändern. Und unsere Reporterin Liane Groß, die findet, das Urteil, deswegen auch ziemlich richtungsweisend.
Der Europäische Gerichtshof hat damit die neue EU-Datenschutzverordnung gestärkt, die noch nicht mal in Kraft ist. Da steht dann das Recht auf Vergessenwerden drin. Allerdings wird das Parlament erst nach der Europawahl Ende Mai über die Datenschutzverordnung abstimmen. In der aktuellen Version, die ist aus den 90ern, da steht noch nichts vom Recht auf das Vergessenwerden.
Wenn ihr euch jetzt also dafür entscheidet, doch endlich mal die alten Partyfotos wieder aus der Google-Suche rausnehmen zu lassen, dann müsst ihr euch direkt mit einer Mail an Google wenden. Das hat natürlich den Vorteil, dass unschöne Dinge über euch aus dem Netz wieder verschwinden können, weil man dem Löschen von Inhalten aber auch durchaus kritisch gegenüberstehen kann, habe ich mit dem Rechtsanwalt Udo Vetter genau darüber gesprochen. Habe ich jetzt tatsächlich einen Vorteil davon, dass ich also bei Google das Recht einfordern kann, dass also Daten von mir wieder rausgelöscht werden? Vor allen Dingen, wie einfach wird sich dieser Prozess überhaupt gestalten?
Also man hat natürlich einen Vorteil, dass man jetzt gegen Google diesen Löschungsanspruch wirklich geltend machen und durchsetzen kann, weil das führt eben dazu, dass bei Google und anderen Suchmaschinen die Ergebnisse, die einen persönlich stören, aus den Indizes entfernt werden. Das bedeutet dann also, dass andere Internetnutzer nicht mehr über Suchmaschinen die betreffenden Einträge zum Beispiel in Tageszeitungen oder Blogs oder auf Facebook einfach so finden können.
Wann ist tatsächlich etwas so irrelevant? Wer entscheidet darüber, dass Google das also löscht? Und vor allen Dingen würde mich dabei eben auch interessieren, wie schnell das dann gehen könnte.
Also es ist so, dass Google auf dieses Urteil reagieren muss. Und das Unternehmen hat ja mittlerweile auch durch seine Pressesprecher erklärt, dass es reagieren wird. Nämlich in der Form, dass es einen Mechanismus, also ein Online-Formular oder eine E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt, wo man derartige Löschungsanträge stellen kann. Also man kann davon ausgehen, dass Google hier was tut. Man hat zwar auf Seiten von Google bereits erklärt, dass das möglicherweise länger dauert, weil ja jetzt schon in den ersten 3 Tagen unglaublich viele solche Löschungsanträge eingegangen sind. Aber es zeigt sich eben, dass Google darauf reagiert, weil es eben reagieren muss. Der Europäische Gerichtshof hat eben für unser riesiges Wirtschaftsgebiet ganz klar gesagt, wer hier Internetangebote verkaufen will, und das tut Google ja, der muss sich auch an das geltende Recht hier halten. Und da muss Google jetzt diesen Mechanismus auf jeden Fall schaffen. Letztendlich werden über von Google abgelehnte Löschungsanträge dann die Gerichte entscheiden müssen, wenn sich dann die Nutzer, die von Google möglicherweise zurückgewiesen werden, an die Gerichte wenden und dann Google verklagen. Das kann also zu einer Vielzahl von Prozessen führen. An erster Stelle ist allerdings ganz eindeutig Google verantwortlich. Das heißt also, die private Suchmaschine muss also künftig darüber entscheiden, was über bestimmte Menschen im Netz steht und was sie löschen muss, was diesen Menschen nicht gefällt. Das ist also schon etwas, was in Richtung Zensur geht.
Für mich ist eigentlich auch das Internet ja immer ein Medium gewesen, wo ich eigentlich alles finden kann, was ich will. Und jetzt wird ja zumindest die Möglichkeit, du hast es angesprochen, der Zensur eigentlich eröffnet, weil Dinge wieder aus dem Netz verschwinden. Wird damit vielleicht auch eigentlich so ein Grundprinzip des Internets untergraben?
Ja, natürlich. Bisher sagte man ja, das Internet vergisst nicht. Diese Weisheit ist ab letzter Woche von gestern. So ist es einfach nicht mehr, sondern der große Wissenstank Internet, also den man als Normalbürger oder als Journalist oder Student anzapfen kann, dieser Informationstank, der wird löchrig. Das heißt, gerade die brisanten Informationen werden aus diesem Tank abfließen, nämlich dadurch, dass sich Betroffene in Anführungsstrichen durch ihre Anträge dagegen wehren. Und machen wir uns mal nichts vor, es geht natürlich in erster Linie dann um Informationen, die denjenigen, über die geschrieben worden ist, unbequem sind. Also es gibt da jetzt schon aktuelle Berichte, dass die meisten Löschungsverlangen von Leuten kommen, die zum Beispiel wegen Straftaten verurteilt worden sind, von auch vielen Politikern auch, die ihren Lebenslauf reinwaschen wollen. Und ich mal ein anderes Beispiel, ich denke, dass auch der eine oder andere Banker, der ein paar Milliarden Euro versenkt hat, vielleicht auch nicht mehr, wenn er im Blick auf seine weitere Karriere Lust darauf hat, dass seine alten Missetaten hier dargelegt werden. Also das Informationsangebot wird dadurch nicht nur löchrig, sondern es wird halt auch unzuverlässig. Man weiß dann künftig nicht mehr, ist das die vollständige Information. Und das Traurige daran ist halt, dass Google letztendlich ja die unbequemen Infos löschen wird, was Im einfachsten Fall bei Otto-Normalverbraucher halt möglicherweise zu geschönten Lebensläufen und Ähnlichem führt. Das halte ich für schon relativ bedenklich.
Wie zuverlässig kann dann überhaupt noch so ein Suchergebnis sein? Auch jetzt ist es ja schon so, dass ein Suchmaschinenergebnis nicht unbedingt die Realität abbildet.
Ja, also man muss natürlich auf der anderen Seite auch klar sagen, dass Google und andere Suchmaschinen halt ihren Ruf auch schon selbst vorher ramponiert haben, indem sie halt Marketing-Gesichtspunkte bei den Suchmaschinenergebnissen haben einfließen lassen. Also ganz oben steht ja heute im seltensten Fall noch das, was relevant ist, sondern das, was Anzeigenkunden gekauft haben, in welcher Form auch immer. Das ist natürlich ein trauriges Ergebnis. Aber ich befürchte, dass es möglicherweise eine ganz andere Ausgang nehmen wird. Wenn sich jetzt also 100.000 oder vielleicht gar über die nächsten Jahre hin Millionen normale Internetnutzer bei Google beschweren, kann sich vielleicht auch die Frage stellen, dass das Unternehmen sagt, Moment mal, bevor wir jetzt die Suchergebnisse für einzelne Personen oder Firmen quasi durch Löschungen schönen, dann nehmen wir die komplett raus. Das heißt also, es besteht aus meiner Sicht durchaus eine Möglichkeit, dass Google sagt, tut uns leid, das ist uns zu aufwendig, das machen wir nicht. Wenn du die Löschung zum Beispiel deiner Vorstrafe verlangst oder dass du mal irgendwo bei Rot über die Ampel gefahren bist, was in einem Blog über dich steht, wenn du das verlangst, dann nehmen wir dich komplett raus. Eine ähnliche Taktik hat Google ja auch schon mal gefahren im Bereich der Diskussion um das Leistungsschutzrecht. Du erinnerst dich, die Zeitungsverlage wollten ja Google zur Kasse bitten und Google hat dann hat dann den Verlagen relativ eindeutig gesagt, Moment, wenn ihr Geld von uns wollt, dann erscheinen eure Artikel halt nicht mehr in unseren Suchergebnissen. Ich befürchte oder vermute, dass Google zum Beispiel intensiv darüber überlegen wird, ob man nicht diesen Weg geht, weil dann hätte man letztendlich auch das Ergebnis, dass die Internetsuche sozusagen dann doch wieder quasi objektiv ist und nicht durch die einzelnen Betroffenen geschönt wurde.
Das heißt im Klartext eigentlich, sagt Udo Vetter, dass ein Recht auf Vergessenwerden auch immer die Gefahr birgt, dass also zensiert wird und dass das, was ihr am Internet bislang so sehr geschätzt habt, nämlich, dass einfach alles zu finden ist, dass das damit passé ist.
Yourself, you open up your eyes.
Das ist Netzmusik von Still Pluto. Open Your Eyes heißt der Song und kommt vom Netlabel Blocksonic. Wenn euch das gefallen hat, dann geht mal ins Blog zur Sendung, denn da stehen dann auch nochmal immer alle Links zu diesen wunderbaren Netzmusik-Songs. Kennt ihr eigentlich die Bobs Awards? Das ist ein Preis, der seit 10 Jahren von der Deutschen Welle vergeben wird, und zwar an Webseiten, die im Sinne der Meinungsfreiheit den offenen Diskurs im Internet vorantreiben und bereichern, so heißt es da. Und der Blick auf die Gewinner, das kann ich euch verraten, das lohnt sich immer. Und ganz besonders lohnt er sich bei den Publikumsgewinnern, denn das sind ja die Blogs, die euch bewegen. Bei den deutschsprachigen Blogs hat die Bloggerin Modest mit ihrem gleichnamigen Blog in diesem Jahr gewonnen. Und deshalb möchte ich jetzt mal mit ihr über eben genau dieses Blog sprechen, und deshalb ist sie jetzt bei mir am Telefon. Hallo Modest.
Hallo Theresa.
Dein Blog ist ja eigentlich ein klassisches Tagebuch-Blog, heißt, du bloggst regelmäßig so aus deinem Leben. Was glaubst du, warum kommt gerade dein Blog in dieser Form so gut bei den Lesern an?
Das hat natürlich auch was mit Kontinuität zu tun. Ich habe meinen Blog seit inzwischen 10 Jahren, und die meisten meiner Leser, zumindest soweit ich das über die Kommentatoren weiß, lesen auch schon sehr lange mit. Das hat vielleicht auch ein bisschen den Reiz einer, nicht gerade Daily, aber doch zumindest Weekly Soap. Mal gucken, was die Frau gerade macht.
Und du hast es eben schon gesagt, du bloggst schon seit 10 Jahren. Glaubst du, es wäre nicht möglich gewesen, dich auch etwas schneller in die Herzen seiner Leser zu schreiben?
Ganz bestimmt, aber ich habe zwischendurch auch immer mal wieder lange Zeit wenig gebloggt. Dazu muss man natürlich auch sehen, bei diesen Blogpreisen, die gehen häufig auch verdient an Blogs, die ja auch eine gesellschaftliche oder politische Message haben. Das klassische Tagebuch-Blog ist ja auch fast immer, auch bei mir, eher amüsant als relevant, auch in einem übergeordneten Sinne.
Hättest du deswegen vielleicht gar nicht so damit gerechnet, weil auch wenn man sich so die Gewinne anguckt aus anderen Ländern, die also auch in anderen Sprachen bloggen, da sind ja durchaus auch sehr politische Sachen dabei.
Ich war sehr überrascht, in der Tat. Ich habe irgendwann eine E-Mail bekommen, ich sei nominiert, und da habe ich mich schon mal sehr gewundert, zumal auch die anderen deutschsprachigen Blogs durchaus Message haben und auch durchaus ein Thema, um das sie kreisen, wie das Blog Kleiner 3, das ich auch lese, und weniger ein Blog, und also einfach weniger Blogs, in denen es einfach um Alltagsdinge geht, um Einkaufen, ein Nachmittag auf dem Spielplatz oder ein Buch, das einen begeistert.
Du hast ja eben auch Kleiner 3 unter anderem schon angesprochen, ein Blog, das du ja schon liest, aber da gibt es ja noch ganz viele andere Nominierte. Bist du vielleicht auch im Zuge dieser Awards auf irgendwelche tollen Seiten gestoßen, die du vorher noch überhaupt nicht auf dem Schirm hattest?
In der Tat, dieses Delege Data, das kannte ich nicht. Das fand ich ganz faszinierend, und seitdem ich also auf dieser Nominierungsliste darüber gestolpert bin, lese ich da auch wirklich ziemlich regelmäßig.
Was ist das für ein Blog?
Da geht es tatsächlich um solche Überwachungs- und Datensachen. Hört sich trocken an, scheint es aber gar nicht zu sein.
Modest ist ja dein Name, und das ist, wenn ich richtig informiert bin, französisch und bedeutet ungefähr so viel wie Bescheidenheit. Warum ist das ausgerechnet der Titel deines Blogs geworden?
Da muss ich ja jetzt sehr weit zurück. Tatsächlich habe ich den Titel nach einem französischen Roman gewählt, aber bescheiden oder zumindest nicht ein Paukenschlag ist das Blog ja tatsächlich. Es geht ja eigentlich nie um die großen Dinge, die da verhandelt werden. Es geht jetzt nicht um Dramen, es geht um Alltag in Berlin. Und das ist tatsächlich vielleicht häufig auch ein bisschen bescheidener. Ist dann nicht bedeutender, als auf dem Arnswalder Platz Würste zu kaufen oder im Lafayette eine Tasche oder auch nicht.
Wenn ihr also Lust habt, mal die bescheidenen Geschichten von Modest aus Berlin zu lesen, dann solltet ihr unbedingt mal bei ihrem gleichnamigen Blog Modest vorbeischauen. Wir haben euch den Link auch nochmal in unser Sendungsblog gepackt. Und ich kann sagen, der Blick da rein, auch wenn die Geschichten sehr bescheiden sind, lohnt sich auf jeden Fall nicht. Umsonst hast du ja auch, Modest, den Blogger Award, den Bobs Award bekommen. Vielen Dank für das Interview.
Ich danke.
Ciao.
Tschüss.
Thank you. too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock, too early to be kissing outside. It's hard to fight it though, oh, when your eyes are that blue. And I don't care if all New England knows that I want you, 'cause I do. Bit of a breeze, but it's the brightest April day. Southbound tracks, we're pulling away. I bet they'd all agree I'm sitting way too close to you. But I don't care if these strangers see that I want you, 'cause I do.
Auch ein bisschen Lust zu knutschen. Tamara Laurel, I Want You. Und sie hat ein Album sogar mittlerweile rausgebracht. Kostenlos zum Download auf Yamendo. Lightning heißt es. Und ich sage euch, das ist so schön, das müsst ihr euch unbedingt mal runterladen. Am Donnerstag wurde wieder der Deutsche Computerspielpreis verliehen. Branchenverbände und auch die Politik verleihen zusammen diesen Preis für herausragende Spiele. Der Deutsche Computerspielpreis ist damit eigentlich ähnlich dem Filmpreis. Der funktioniert auf dieselbe Art und Weise und ist auch ein Förderpreis. Heißt, für alle Gewinner gibt's Kohle am Ende, damit die weiter Spiele machen können. Das klingt jetzt alles erstmal supi, aber ist es eigentlich nur so halb? So sehen das zumindest der GameStar-Chefredakteur André Peschke und der GamePro-Chefredakteur Heiko Klinge. Die beiden waren eigentlich seitdem es den Preis gibt, mit in der Jury, hatten jetzt aber dieses Jahr so richtig die Schnauze voll davon. Worum genau das da jetzt geht, darüber spreche ich jetzt mit dem Heiko. Hallo Heiko.
Hallo.
Der Grund für euch bei der Jury beim Deutschen Computerspielpreis auszusteigen, war ja ein neues Vergabekriterium bei den Preisen. Kannst du mal kurz erklären, worum es da geht?
Ja, ich muss dazu sagen, diese neue Regel, die gab es auch schon letztes Jahr, sie ist aber erst dieses Jahr quasi, ja, so richtig in der Diskussion gewesen. Und zwar geht es letzten Endes darum, dass eine Sonderregel es ermöglicht, dass bei einem USK-18-Titel, also einem Spiel für Erwachsene, es eben einem kleinen Teil der Hauptjury ermöglicht, nämlich 3 Personen, quasi den Rest der Jury zu überstimmen. Und dadurch wird faktisch es mehr oder weniger unmöglich gemacht, dass irgendwann auch mal ein erwachsenes Spiel den Preis gewinnt.
Und ist das so ein bisschen der Versuch, gerade auch vielleicht der Politik, sich da um Kritik herumzumogeln, damit also kein Gewaltspiel zum Beispiel gewinnen kann und sich dann irgendwer dafür rechtfertigen muss?
Ja, genau darum geht es letzten Endes. Denn der Witz an der Sache ist, wenn eben diese drei Minderheiten oder diese drei Personen sagen, nee, das doch darf nicht ausgezeichnet werden, dann bekommt das Spiel zwar trotzdem einen Preis, den sogenannten Jurypreis. Dieser Jurypreis wird dann aber zu 100% von den Verbänden dann letzten Endes bezahlt und es wird auch kein Politiker diesen Preis eben überreichen und das hat auch schon ein bisschen Geschmäckle.
Und was ist denn das Geschmäckle konkret für dich? Warum findest du das doof?
Naja, weil es einfach wieder so eine Sonderregel durch die Hintertür ist. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn die Politik ganz klar sagen würde, nein, der Deutsche Computerspielpreis ist eben nur für Spiele, die für Jugendliche oder für Kinder geeignet sind, also quasi für Spiele mit einer USK 12-Wertung, ne? Also dass eben nur Leute bis 12 quasi kaufen und spielen dürfen. Und so versucht man sich an so einer Art faulen Kompromiss, nämlich auf der einen Seite zu sagen, naja, theoretisch dürfen alle Spiele ausgezeichnet werden und mogelt sich dann so aber dann wieder durch die Hintertür raus und wäscht dann quasi als ja so seine Hände hinterher wieder und unschuld. Und ich finde das intransparent und letzten Endes auch nicht fair gegenüber den Spielen, denn auch Erwachsenenspiele können kulturell wertvoll sein.
Nun bist du ja aus der Jury raus. Wer ist denn jetzt dafür zuständig, dass aber trotzdem die Leute noch miteinander reden, wenn ihr euch nicht mehr auf den Deutschen Computerspielpreis trifft?
Ach, das ist eigentlich ganz spannend, denn tatsächlich bin ich just am Tag des Austritts noch vormittags angerufen worden von der Dorothee Bär, die eben Staatssekretärin im zuständigen Ministerium ist. Und das war eigentlich ein sehr positives Gespräch. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung und es gibt auch erste Anzeichen, dass tatsächlich jetzt so eine Diskussion zu dem ganzen Thema in Gang gekommen ist und sowohl das Ministerium als auch die Verbände haben Gesprächsbereitschaft signalisiert und wollen sich jetzt nochmal zusammensetzen, um tatsächlich die Organisation und auch das Regelwerk des Preises neu zu überdenken.
Aber jetzt mal weg von der ganzen Politik und zu den schönen Dingen und zwar den Spielen, die gewonnen haben. Das beste deutsche Spiel ist ein Adventure geworden. The Inner World heißt das und du jetzt als altes Jurymitglied, bist du mit der Wahl zufrieden?
Ja, doch. Und das ist ja auch das Witzige, mir ging es ja jetzt nicht darum, dass das Crysis 3, das ebenfalls nominiert wurde und ein USK 18-Spiel ist, ausgezeichnet wird, sondern mir ging es darum das Prinzip. Und insofern bin ich tatsächlich glücklich mit der Wahl für The Inner World. Es ist halt wieder so ein bisschen, ja, so ein typisch deutsches Adventure, aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Adventure. Und wenn man da bei diesem Adventure auch mal zwischen den Zeilen liest, spricht es auch durchaus auch erwachsenen Themen an.
Und das beste Jugendspiel ist ja Beat Buddy Tale of the Guardians geworden. Worum geht's genau in diesem Spiel und findest du auch, das hat verdient gewonnen?
Ja, ich saß ja in der Fachjury für das beste Jugendspiel und tatsächlich hängt auch mein Herz so ein bisschen an dem Beat Buddy. Das Faszinierende an dem Spiel ist, dass es so eine Mischung aus klassischem ja, Action-Adventure-Geschicklichkeitsspiel und Musikspiel ist. Nur anders als bei anderen Musikspielen wie etwa Guitar Hero ist es eben kein Rhythmusspiel, sondern die Musik, man beeinflusst die Musik quasi beim Spielen. Und das Faszinierende ist, dass man eigentlich besser durchs Spiel kommt, je mehr man sich auf diese Musik einlässt. Und das passiert so ganz nebenbei und ist tatsächlich ein sehr, sehr frisches und auch sehr neuartiges Spielgefühl. Kann ich jedem empfehlen.
Na, dann würde ich mal sagen, müssen alle nochmal schnell bei uns ins Blog zur Sendung gucken, denn da stehen auch nochmal ein paar Links zu den Gewinnern von dem Computerspielpreis. Dann könnt ihr vielleicht auch diese wunderbaren Spiele vielleicht spielen. Heiko, vielen, vielen Dank und ich halte mit dir gemeinsam die Fahne dafür hoch, dass Spiele nicht irgendwie ein Kulturgut zweiter Klasse werden.
Alles klar, danke.
Mach's gut, ciao.
Jo, tschüss. We'll be right back.
Alle Songs von Gridline sind von Computerspielen inspiriert. So auch Piteous Errors, den Song, den ihr gerade gehört habt. Das ist Netzmusik. Das Schöne ist ja, dass es Gott sei Dank viele, viele, viele Computerspiele gibt.
Fritz Trackpack.
Wenn ihr euch in Deutschland nach journalistischen Angeboten im Netz umschaut, die es schaffen, auch ohne Werbung grüne Zahlen zu schreiben, dann müsst ihr ganz schön lange suchen. Ein Versuch, aber genau das zu schaffen, das wagen jetzt die Krautreporter. Ursprünglich vor mehr als einem Jahr gestartet als Crowdfunding-Plattform für journalistische Projekte, will sich jetzt Krautreporter eigentlich selbst crowdfunden. Und zwar soll das Ganze nochmal rauskommen als ein Online-Magazin, das sich eben nur über die Abos seiner Nutzer finanziert und dabei ganz ohne Werbung auskommt. Am Dienstag ist die Funding-Phase losgegangen. Seitdem wird ganz schön heftig diskutiert über dieses Projekt, positiv wie negativ. Und wir bringen jetzt mal mit dem Gründer von Krautrebaster, ich habe mich schon alles durcheinander gebracht, Krautreporter Sebastian Esser ein bisschen Licht ins Dunkel. Hallo erstmal.
Hallo Theresa.
Also Krautreporter ist ja tatsächlich ein sehr ambitioniertes Projekt, denn 15.000 Unterstützer wollt ihr finden oder müsst ihr finden. Und die müssen alle auch erstmal 60 Euro hergeben, insgesamt also 900.000 Euro. Was wird dann genau mit diesem Geld alles gemacht?
Ja, das klingt natürlich erstmal sehr heftig, aber es ist tatsächlich die niedrigste Summe, die wir irgendwie realistisch hinbekommen haben. Was dann gemacht wird, ist, dass wir 25 Journalisten, die wirklich sehr renommiert sind, die ganz toll sind, die sich aber auch gut im Netz auskennen, also sehr moderne Sorte von Journalisten losschicken und sie ihnen aufgeben, uns jeden Tag 4 tolle, ausführlich recherchierte, super redaktionell bearbeitete Texte, Reportagen, Recherchen mitzubringen. Das heißt, das wird ein Angebot sein, was es im Moment so noch nicht gibt. Und das liegt dran, weil man es bisher nicht finanzieren konnte. Und deswegen bitten wir unsere Leser, uns das direkt zu finanzieren.
Diese 60 Euro, die man jetzt erstmal spenden muss, also weniger geht auch erstmal gar nicht, ist schon eine ganze Jahresmitgliedschaft eigentlich bei euch. Warum gleich ein ganzes Jahr? Warum lasst ihr eure Leser nicht zum Beispiel erstmal so einen Monat schnuppern und mal gucken, ob denen das gefällt?
Wir brauchen so eine Anschubfinanzierung. Ich glaube, das ist so bei jedem Unternehmen so, dass man erstmal Kosten hat, die einen ziemlichen Batzen ausmachen. Und diese 60 Euro, mir ist klar, dass das viel klingt, aber es ist natürlich in Wirklichkeit nicht so wahnsinnig viel, wenn man es mit anderen Medien vergleicht. Also wenn man eine Tageszeitung abonniert, dann kostet das nicht ganz, aber ungefähr so viel in 1 oder 2 Monaten. Oder wenn man, ich will ja jetzt nicht sagen, die Rundfunkgebühr oder so damit vergleicht, kriegt man natürlich auch viel mehr dafür. Also das war jetzt ein bisschen blöd. Aber trotzdem.
Das im Radio hier bei den Öffentlich-Rechtlichen.
Wie war die Frage?
Warum denn 60 Euro und ja, nicht irgendwie mal so einen Probemonat oder so für 5?
Ja genau, also wir müssen natürlich eine Infrastruktur aufbauen. Das heißt, wir brauchen so ein Kernteam, das dafür sorgt, dass da wirklich auch toller Journalismus entstehen kann. Das heißt, wir müssen am Anfang ganz viel investieren. Und wenn jetzt alle nur am Anfang einen Monat dabei sind, dann ist das ganze Ding direkt tot. Und deswegen sagen wir bitte ein Jahr im Voraus, glaubt uns, gebt uns die Chance. Und ihr müsst uns nicht glauben, sondern guckt euch an, welche Autoren dabei sind und was die bisher schon gemacht haben. Und ich bin sicher, dass das die Hörer auch überzeugen wird dann.
Gibt es dann vielleicht auch mal so 1, 2, 3 Probeartikel irgendwie auf der Seite mit drauf, damit man nicht extra selber nur suchen muss? Ist ja immer so ein bisschen anstrengend.
Ja, also seit heute veröffentlichen wir nach und nach halt Artikel, die unsere Autoren schon geschrieben haben, meistens an anderer Stelle und deswegen sehen sie auch anders aus als das, wie es dann bei uns sein wird, nämlich viel multimedialer, viel dialogorientierter, aber wir wollen schon mal zeigen, welche Sorte Geschichten wir uns dafür vorstellen. Und da ist zum Beispiel heute ein ganz toller Artikel von Andrea Hanna Hünniger, eine Reportage aus Äthiopien und genauso eine Fernsehreportage, also Videoserie über Startups in Berlin von Daniel Wischewitsch. Also da gibt es eine ganze Bandbreite und was die verbindet ist, dass es einfach ein sehr intensiver, ruhiger, ausgeruhter Journalismus ist. Also wenn man schon 15 Mal durch Facebook durch ist, sich sogar schon BuzzFeed angeguckt hat, dann soll man zu uns kommen und was fürs Hirn finden, was aber auch nicht anstrengend ist, sondern was einen erreicht und auch auf einer persönlichen, emotionalen Ebene. Das ist das, was wir versprechen, damit zu produzieren mit diesem Geld.
Was bedeutet es denn darüber hinaus, jetzt auch noch über dieses Versprechen, wenn ihr diese Inhalte tatsächlich ja nur von euren Lesern abhängig machen müsst? Weil die geben euch ja das Geld, das heißt, ihr seid nur denen verpflichtet. Was bedeutet das für das Endprodukt?
Ja, was einem vielleicht erst nach ein bisschen Nachdenken klar wird, ist, dass die Finanzierungsform den Journalismus beeinflusst. Das heißt, wenn ich auf eine Nachrichtenseite gehe, die durch Anzeigen finanziert ist, dann ist die nur zu finanzieren, wenn die Leute möglichst oft klicken. Und das verändert natürlich den Journalismus. Da hast du dann ganz viele Links überall. Da gibt's irgendwie so Live-Ticker, da gibt's Fotostrecken. Das alles ist furchtbar hektisch. Die Überschriften sind oft für Google gemacht, damit das besonders gut zu finden ist. Das heißt nicht für den Leser, sondern für die Maschine. Und das kommt alles daher durch diese Werbefinanzierung, die noch dazu sehr wenig Geld einbringt. Das heißt, es wird immer hektischer, um das überhaupt irgendwann mal in die schwarzen Zahlen zu bekommen. Wenn wir diese Abhängigkeit nicht hätten, dann könnten wir uns eben leisten, diesen Journalismus, den es in Print immer noch gibt und der auch dann oft aus dem Print ins Netz gehoben wird, der sich aber gar nicht gut fürs Netz eignet, dass wir den dann auch endlich fürs Internet machen könnten. Und das ist etwas, wonach Journalisten geradezu lechzen, aber ich glaube, wo viele Leser auch auf der Suche sind nach solchen Geschichten im Netz.
Wie läuft das denn konkret? Also wenn ihr von euren Lesern ja eigentlich abhängig seid, weil die eure Geldgeber sind, dürfen die auch bestimmen, was die Inhalte sind oder müssen sie sich damit zufrieden geben, was ihr ihnen gebt?
Also wir wollen ganz stark im Dialog mit denen sein. Wir wollen ganz viel zuhören und mit denen reden. Aber am Ende bestimmen wir, was für Geschichten wir machen. Weil das sind so Sachen, die eigentlich nie funktionieren. Wenn man sich hinstellt und fragt, worüber sollen wir mal sprechen, da kommt nichts bei raus, erfahrungsgemäß. Und das ist dann hoffentlich auch unsere journalistische Kompetenz, ist das, was wir gelernt haben, zu verstehen, was eine Geschichte ist und wie ich diese Geschichte richtig erzähle und wo ich die finde. Und das ist das, wofür wir dann auch Geld wollen. Also das Versprechen ist nicht, wir machen die Geschichten, die ihr uns sagt, sondern das Versprechen ist, wir sprechen mit euch, wir fragen euch nach Informationen, denn wir wissen auch, dass unter den Lesern und Zuhörern meistens Leute sind, die viel besser darüber Bescheid wissen als wir selbst. Und die zu finden, dadurch, dass wir sie kennen, soll dieses Projekt auch ermöglichen.
Es gab ja vor allen Dingen sehr, sehr viel Kritik daran, dass bei euch so wenig Frauen in der aktuellen Redaktionsaufstellung sind, so wie sie jetzt existiert. Ihr habt dann auch darauf schon reagiert und habt gesagt, ja, das wird sich aber verbessern. Wäre es nicht vielleicht schlauer gewesen, von vornherein sich um ein ausgeglicheneres Geschlechterverhältnis zu bemühen?
Ja. ja. Ehrlich gesagt, ich war auf der Suche nach einem...
Warum ist denn das passiert,
ja,
Sebastian?
Warum ist das passiert, genau. Ich war auf der Suche nach einem super Team, eine super Mischung. Und dabei ist mir aus dem Blick geraten, dass das nicht die Hälfte Frauen, die Hälfte Männer sind. Ich weiß nicht, ich bin es halt auch noch nicht so gewohnt, auf sowas zu achten. Also es sind normalerweise in größeren Strukturen, hat man das so institutionalisiert, dass man irgendwie darauf achtet. Ich bilde mir ein... dass ich da nicht diskriminiert habe und das sagen mir auch die Frauen in unserem Team, dass sie sich nie irgendwie an den Rand gedrängt gefühlt haben. Trotzdem gebe ich zu, dass es nicht ideal ist und wir wollen es ändern. Dazu kommt, dass auch noch zwei weitere Frauen, die an Bord sind, jetzt noch nicht mitpitchen können sozusagen, weil sie einfach das nicht können aufgrund ihrer privaten oder beruflichen Situation. Also es sind ein bisschen mehr, als es jetzt aussieht. Aber das Bild, was wir da abgegeben haben, das haben wir uns vorher nicht genau genug angeguckt und deswegen müssen wir jetzt auch so ein bisschen die Prügel da einstecken.
Ja, es gab aber auch auf der anderen Seite viel Kritik an der Kritik, nicht nur an dieser Geschlechterfrage, sondern auch darüber, dass generell so an dieser neuen Idee rumgekritelt wurde, die wäre ja gar nicht so neu und was auch immer. Sinngemäß war es aber so ein bisschen irgendwie alle meckern und eigentlich kann sich irgendwie kein neues Modell etablieren, weil ja immer alle irgendwie so nur meckern. Das war so der Kritikpunkt auch. Wie geht ihr jetzt mit diesem ganzen Kritikwust erstmal um?
Es hat mich gar nicht persönlich berührt. Ich habe einfach, wir sind die ganze Woche natürlich intensivst am Diskutieren und Kommunizieren gewesen und haben einfach auf jedes Argument versucht, möglichst so zu antworten, dass der fragt, auch eine richtige Antwort bekommt. Also im Grunde war es eine journalistische Arbeit. Natürlich stimmt es, dass uns das total das Projekt verhageln würde, wenn jeder sagt, ja, ist jetzt noch nicht perfekt, ich warte jetzt erstmal ab, weil so funktioniert es eben bei uns nicht. Also wenn alle erstmal abwarten, dann wird da nichts draus. Also wenn wir diese 15.000 Leute nicht finden, denen sowas am Herzen liegt, dann gehen wir nach Hause, sind traurig und dann wird das nichts aus diesem Magazin. Und deswegen bitte ich da an der Stelle, bitten will ich eigentlich nicht. Ich will sagen, wir haben echt ein super Angebot, wir haben da eine tolle Idee und die wird auch nur was, wenn die Leute das wirklich uns die Chance geben, wenn deine Hörer auf krautreporter.de gehen, Kraut wie Sauerkraut, sich das mal angucken und uns dann vielleicht eine Chance geben, selbst wenn sie nur zu 90% überzeugt sind. Und dann probieren wir das mal ein Jahr und dann können wir uns ja nochmal sprechen, ob ihr es bereut oder nicht. Aber ich glaube, das ist genau dieser Punkt, den die Kritiker meinten. Wenn man alles kaputt redet, bevor man überhaupt angefangen hat, dann findet man nie raus, ob da eventuell was ist, was es wert gewesen wäre.
Deswegen schaut ihr euch am besten einfach selber nochmal Krautreporter an. Den Link gibt's auch nochmal in unserem Blog zur Sendung und bildet euch selber eine Meinung, ob euch das gefällt oder nicht und ob ihr Sebastian und sein Team mit 60 Euro Geld bewerfen wollt. Ich drücke auf jeden Fall erstmal die Daumen und ihr habt also noch 3,5 Wochen ungefähr Zeit, den Krautreporter zu unterstützen. Mal sehen, was bei rauskommt. Vielleicht hören wir uns in einem Jahr wieder. Macht's
super.
Gut.
Super, vielen Dank. Tschüss.
Up your storm. I've been lost in the woods since the day I was born. I'd have pushed you aside, but your body was warm and your hands were open. I've been guilty of kindness and love. I've been knocked on the ground when your push came to shove, but the scars on my body are withered and naughty and they left me broken. And I'm stumbling past like a trembling mouse on the lawn. So Mallory, you do what you gotta do and be gone. There's a tear in the fabric that's under your skin, and it grows like a chasm and swallows me in. And I'd run like a coward, but I'm overpowered and falling slowly. All the horses in all of the land, they heave and they pull just as hard as they can, but they fumble and waver and sink in the sand as I drift away. So Mallory, you do what you gotta do and be gone.
Ich glaube ja, Josh Woodward kann gar nicht genug bekommen von der Creative Commons Lizenz. Der ist nämlich total verrückt. Die meisten Künstler stellen ja irgendwie so 1-2 Alben dann unter Creative Commons irgendwie ins Netz, ne? Weil denn die wollen ja auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen und so. Und Josh Woodward, ey, der stellt alles, was ihr euch vorstellen könnt, stellt der kostenlos ins Netz. 12 Alben insgesamt mit über 150 Songs. Das alles zum kostenlosen Download. Aber wenn ihr mal auf seine Website geht, da könnt ihr dann auch ein bisschen spenden für seine Songs. Da freut er sich bestimmt drüber, wenn ihr mir also trotzdem auch für so einen wunderbaren Song wie den ihr gerade gehört habt, Oh Mallory zum Beispiel, einfach mal ein bisschen Geld da lasst.
Fritz Trackpick. Blogger privat.
Das ist diese Rubrik bei Trackback, wo wir euch jede Woche einen Blog und seinen Blogger dahinter oder ihm die Bloggerin vorstellen. Letzte Woche war eine Bloggerin hier bei Blogger Privat zu Gast, und zwar Luise. Und die hat uns dann den Blogger Privat für diese Woche empfohlen, und zwar den hier.
plasticdiary.blogspot.de von dem wundervollen Andreas Arnold. Ein Familienvater, der versucht, mit sich und seiner Familie ohne Plastik im Alltag auszukommen und das sehr, sehr humorvoll beschreibt, was für Grenzen er da stößt und was für Lösungen er gefunden hat. Das ist fast mehr Comedy als ein Öko-Blog.
Und deswegen habe ich schon vor der Sendung mit ihm geskypt, denn gerade steht er auf einer Theaterbühne. Und als erstes wollte ich von ihm wissen, du hast dich ja im letzten Dezember nach einer Doku dazu entschieden, auf Plastik zu verzichten. Was genau passiert in dieser Doku Plastic Planet?
Das ist eine Doku von Werner Bothe, in der es im Prinzip auf einen Nenner gebracht darum geht, dass wir auf unseren Plastikmüll einfach ein bisschen mehr achten müssen und nicht so sorglos Müll verursachen sollen, weil ja halt etliche Folgen in dieser Dokumentation sehr, sehr eindrücklich geschildert werden, wie zum Beispiel die Vermüllung der Weltmeere und ja, auch das, was an menschlichen Tragödien mit einhergeht, wie zum Beispiel ja, Kinderarbeit in der dritten Welt, um unseren Müll zu sortieren. Und das war ja sehr beeindruckend und hat nachdenklich gestimmt.
Und dann hast du ja angefangen, also im letzten Dezember loszulegen, dich plastikfrei quasi zu machen. Bislang sieht man also 13 Schritte auf deinem Blog. Unter anderem hast du zum Beispiel also die Plastikzahnbürste ausrangiert, auch kein Wasserkocher mehr aus Plastik. Welcher Schritt war denn bislang so am schwierigsten?
Am schwierigsten, also ich würde lieber mit dem anfangen, der am einfachsten war, nämlich im Badezimmer aufzuräumen, weil statt Shampoo Seife zu nehmen, das war überhaupt keine große Umstellung, na gut, von der Haarwäsche mal abgesehen, das war schon eher abenteuerlich, bis man was gefunden hat, wo der Kopf nicht böse drauf reagiert und verschnupft ist. Am schwersten ist eigentlich erstmal gefallen, tatsächlich diese ganzen Tupperware-Geschichten zu ersetzen, weil da ist der Haushalt doch unheimlich voll von. Und diese Glasgeschichten dann mitzunehmen, ja, das macht halt so eine Tasche auch ordentlich schwer und die sind auch nicht so gut stapelbar. Also insofern, da muss man dann schon ein bisschen Energie aufwenden, bis man was findet und auch erstmal ordentlich investieren, weil naja, so 4-5 Schüsseln aus Glas, die kosten, wenn es was Ordentliches sein soll, was halt auch ein bisschen hält, dann auch mal gerne 50, 60, 70 Euro, während man die Plastikschüsseln ja wirklich beim Discounter in Aktion oder sowas nachgeschmissen bekommt.
Gibt es denn eigentlich Grenzen beim plastikfreien Leben? Also so ein paar Dinge, wo du es einfach nicht schaffst, drauf zu verzichten? Vielleicht auch, weil also sozusagen unser System das gar nicht hergibt?
Also klar, der ganze Elektroniksektor, telefonieren oder selbst meinen Blog zu schreiben, das funktioniert schlicht und einfach nicht ohne Plastik. Also es gibt kein Netbook, kein Laptop oder sonst irgendwas, das kein Plastik hätte. Aber ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch. Also klar, Plastikfreiheit ist irgendwo schon ein Fernziel, aber ich glaube, hier ist tatsächlich eher der Weg das Ziel, weil es geht halt nicht ohne Plastik. Das ist in so vielen Bereichen ist es einfach etabliert und alternativlos, aber man kann ordentlich einsparen. Und ich denke, das ist ein guter Schritt, weil mit 40 Millionen multipliziert, das ist so die Zahl der Haushalte in Deutschland, sind halt selbst kleinste Einsparungen führen halt zu horrenden Tonnen an Müll. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann fällt einem so ein kleiner Einschnitt doch sehr, sehr einfach.
Es gibt ja mittlerweile auch so ein bisschen Umdenken. Also hier auch in Neukölln, in dem Bezirk, in dem ich lebe, in Berlin, da gibt es mittlerweile einen Laden, wo man ohne Verpackung einkaufen kann. Man muss da selber Behälter mitbringen und dann kauft man quasi alle Produkte lose. Das geht ja quasi auch so ein bisschen in die Richtung.
Das geht sehr in die Richtung. Natürlich habe ich diesen Artikel auch gelesen, mehrere Artikel über die Eröffnung und auch über die Finanzierung. Das war ja auch eine ganz spannende Geschichte. Und das finde ich toll. Also ich würde es begrüßen, wenn es sowas hier auch gäbe, weil gut, jetzt, wenn ich zum Bäcker gehe, wenn ich zum Metzger gehe oder zur Käserei oder sonst irgendwo, zumindest in den kleinen, kann ich ja auch meine eigenen Behältnisse mitbringen. In den Supermärkten funktioniert das meistens nicht, aber wenn sich das natürlich dann auf ja eine riesige Produktpalette oder zumindest eine, die alle Bedarfsgegenstände des täglichen Lebens abdeckt, beziehen würde, ja, dann wäre das natürlich super, dann könnte man müllfrei einkaufen, herrlich.
Also ich drücke mal die Daumen, dass sich das vielleicht ein bisschen ausweitet und dass das auch noch ein bisschen mehr bei dir da ankommt. Aber lass uns damit doch jetzt mal zur Kurzfragerunde kommen. Bist du bereit?
Ja, gerne.
Der oder das Block?
Das Block.
Kaffee oder Tee?
Kaffee, absolut.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Außer Google Plus, alle beide.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viele Facebook- und Twitter-Accounts hast du insgesamt?
4 Facebook-Accounts, ein Twitter-Account.
Hardcore oder Casual Gamer?
Weder noch.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Auf jeden Fall verschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Von allem ein bisschen, aber wenn ich entscheiden müsste, dann lieber Freiheit.
Was denkst du denn, wenn du deine eigenen Einträge auf deinem Blog später nochmal liest?
Oh Gott, was habe ich mir bei der Rechtschreibung bloß gedacht?
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Ja, Facebook.
Und was ist das nächste Blog oder ein Podcast oder irgendwas anderes aus dem Netz, was wir nächste Woche unbedingt vorstellen müssen?
Da hätte ich 2 Vorschläge, zum einen graslutscher.de und scheibster.de.
Kannst du mir ein bisschen was dazu erzählen? Was macht der Graslutscher zum Beispiel?
Sehr gerne. Graslutscher, das ist ein Blogger aus Wiesbaden, also unweit von mir entfernt, wohnhaft. Das ist ein sehr sarkastischer, ironischer Blog über vegane Ernährung und was einem so alles passieren kann, wenn man mit, wie soll ich sagen, renitenten, omnivor lebenden Menschen konfrontiert ist, die sich keine Argumente öffnen wollen. Das ist sehr spannend, sehr, sehr lustig, sehr sarkastisch. Das macht einfach Spaß zu lesen da drin.
Und die zweite Variante?
Scheibster.de, das ist ein Freund von mir, der mittlerweile auch seit 6 Jahren bloggt. Ach, alles Mögliche von kurzen Einträgen, Sinnsprüchen, was so täglich an Kuriositäten passiert ist, bis hin zu sehr, sehr schönen, langen, komödiantischen Gedichten, Kurzgeschichten. Da ist eigentlich alles drin, was man so, um sich zum Schmunzeln zu bringen, braucht am Tag.
Das war Andreas Arnold vom Blog Plastic Diary. Ihr dürft also gespannt sein, wer hier nächste Woche an dieser Stelle sprechen wird als Blogger privat, wenn Jonte Weiland dann auch wieder hinter dem Mikrofon unsere Gäste und Gästinnen begrüßt.
Wir werden tanzen gehen.
Ihr solltet auf jeden Fall morgen Zeit haben um 18 Uhr, nämlich für die Show für Bands ohne Plattenvertrag Unsigned. Denn da werdet ihr diese Band nochmal hören. Unter Tagen heißt sie und Goodbye Lenin heißt der Song, den ihr gerade gehört habt. Da gibt's dann also nochmal eine ganze Menge mehr bei Christoph auf 18 Uhr. Morgen also am Sonntag. Und leider ist damit aber die Zeit für Trackback schon wieder vorbei. Das heißt, nächste Woche begrüßt euch an dieser Stelle hier hinter Mikrofon wieder Jonte Weiland. Und ich verabschiede mich mit einer letzten Netzmusik und zwar von Fukunami. Hope heißt der Song und ja, bis dahin sehen wir uns im Netz und wir hören uns im Radio. Macht's gut.
Hope is the thing with feathers that perches at the soul and sings the tune without the words and never stops at all. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me.
Und das hört man.